Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Wir sind Erika Miro aus Hamburg
und Martina Püringer aus Wien.
Expertinnen der Wohn- und Architekturpsychologie.
Und sprechen mit interessanten Gästen über die Entwicklung von human hochqualitativen Räumen.
Du erfährst, wie sich Räume auf dein Fühlen, Denken und Verhalten auswirken.
Und wie es möglich ist, eine gesunde und positive Raumwirkung zu erzielen. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, herzlich willkommen bei Wohnsinn und Raumglück. Bist du da, Martina?
Ja, ich bin da, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute geht's in die Immobilienbranche.
Wir hatten ja in unserer letzten Folge ein interessantes Thema über die Nachhaltigkeit und die Messung von Immobilien. Und heute haben wir eben jemanden aus der Immobilienwirtschaft, die eben auch direkt mit Kunden, mit Verkäuferinnen, mit Kundinnen zu tun hat. Und deshalb herzlich willkommen, Helene Christiani.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Sie sind Immobilienmaklerin. Wir haben uns erst kürzlich kennengelernt über LinkedIn. Da hatte ich was gepostet und Sie haben darauf reagiert. Kennen unseren Podcast. Und nachdem, wie Erika erwähnt hatte, wir die letzte Episode mit dem ÖGNI, der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft, gemacht haben, haben wir gedacht, da passen Sie doch jetzt ganz gut rein, weil Sie eben in der Branche tätig sind. Und ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht erzählen, wie Sie in die Immobilienbranche gekommen sind und sich vorstellen.
Sehr gerne. Also ich bin die klassische Quereinsteigerin. Ich war früher in der Verpackungsbranche und war dafür zuständig, Verpackungen drucktechnisch umzusetzen und habe Bildbearbeitung gemacht. Und das ist jetzt auch mein Vorteil in der Immobilienbranche, weil ich halt in diesem Bereich Kenntnisse habe. Letztendlich hat sich der Quereinstieg so ergeben, ich wurde 2013 nach Hongkong für ein halbes Jahr entsendet. Und da habe ich halt gemerkt, dass mir einfach dieses Interagieren mit Menschen viel mehr Freude bereitet. Weil letztendlich die Verpackung ist doch im Müll gelandet und das war nach einem Jahrzehnt sehr frustrierend. Am Anfang war es natürlich super, aber irgendwann war es total frustrierend und man wollte eigentlich mehr für die Menschen tun. Und für mich war sehr schnell ganz klar, wenn, dann möchte ich irgendwas mit meiner Leidenschaft machen und ich habe mich schon immer für Immobilien interessiert. Also als Teenager bin ich schon halt gerne spazieren gegangen und habe halt auch reingeschaut, wie die Menschen wohnen, weil mich das immer begeistert hat, wie unterschiedlich Menschen wohnen können. Da waren halt nur zwei Sachen, entweder Immobilien oder Reisen. Und das aktive Reisen ist halt ein bisschen schwierig. Daher habe ich mich für die Immobilien entschieden und habe eine Bewerbung geschrieben. Und am nächsten Tag um 9 Uhr hat das Telefon geklingelt und ich habe sofort als Zeichen gesehen. Und habe gesagt, okay, das ist der richtige Weg. Habe dann wirklich mich mit meinem alten Arbeitgeber geeinigt und bin ein Jahr lang in Bildungskarenz gegangen, habe parallel ein Fernstudium zur zertifizierten Immobilienmaklerin angefangen, habe natürlich parallel die Mindestausbildung gemacht und habe in einem Büro in Wien angefangen, um dann halt alles von der Pike anzulernen, um irgendwann selber erfolgreich in diesem Business zu sein.
Ich merke, Sie haben keinen Wiener Akzent.
Das ist richtig. Wien ist meine Wahlheimat. Ich komme aus Deutschland, aus Nordrhein-Westfalen, Paderborn. Deswegen finde ich die Konstellation Hamburg-Wien auch sehr spannend.
Ja, Erika, nochmal einen Gruß nach Hamburg an der Stelle. Ja,
ja, herzlichen Dank.
Von mir auch.
Ja, vielen, vielen Dank.
Also mich hat angesprochen bei Ihnen auch der Titel der Webseite, heißt nämlich feeling-home.at. Und ich finde, das ist etwas außergewöhnlich in der Immobilienbranche. Es orientiert sich ein bisschen mehr an einem Gefühl für etwas. Und es für mich schwingt dann Verständnis mit, dass eben eine Immobilie nicht nur eine Ware ist, sondern dass sie eigentlich in den meisten Fällen tatsächlich halt ein Zuhause für Menschen ist.
Ja, das war mir ganz, ganz wichtig bei der Namensfindung. Ich habe halt wirklich ein Brainstorming am Papier gemacht und halt so das Logo ausskizziert, in welche Richtung es gehen sollte, weil ich ja selber aus dieser, sage ich mal, Marketing-Schiene komme, habe ich mich da selber sehr intensiv damit auseinandergesetzt und habe dann auch meine Ideen auch immer wieder mit meinem Umfeld geteilt und mir ein Feedback geholt, wie das auf die Leute wirkt, weil mir das sehr wichtig war, dass man dieses Gefühl schon in der Namensfindung transportieren kann, weil die meisten Maklerunternehmen haben entweder Buchstabenkürzel oder den Namen und dann Immobilien. Mir war es ganz wichtig, die Emotionen schon mit zu transportieren, weil letztendlich der Immobilienverkauf ist ein Emotionsgeschäft, weil die die Leute entscheiden rein nach Emotionen. Und das war mir beim Namen schon sehr, sehr wichtig. Und das freut mich, dass es dann halt auch so rüberkommt.
Ja, wenn ich da mal anschließen darf. Ich habe mir das natürlich ja auch angesehen auf Ihrer Website zur Recherche. Und das Erste, was mir aufgefallen ist als Deutsche, das heißt feeling-home.at. Es war fast wie ein kleiner Schreibfehler. Eigentlich hätte das Ad, also das AT, in die Mitte gemusst. Feeling ja. At home. Das war sozusagen etwas, was mir sozusagen ins Auge gesprungen ist.
Eine lustige Idee, Erika.
Ja, genau. Aber das nur eine kleine Anekdote dazu. Mich würde ja interessieren, liebe Frau Christiani, und ich weiß selber auch aus eigener Erfahrung mit einer Wohnung, die ich zu vermieten hatte, dass es doch recht einfach ist, da über Angebotsplattformen, die es da so gibt, sich selber Mieter oder Vermieter zu suchen. Was für Vorteile, sagen Sie, hat es immer noch, wenn man jemanden aus der Immobilienbranche wie Sie dazu zieht? Weil es ist ja auch ein Kostenfaktor, ne?
Natürlich, der Kostenfaktor ist aber steuerlich, kann man geltend machen und somit reduziert man sich dann halt die Steuerlast. Es hat sehr, sehr viele Vorteile, wenn man natürlich mit einem Profi arbeitet, weil in allen anderen Bereichen geht man ja eigentlich auch zu einem Fachmann. Nur bei der Immobilienbranche ist es üblich, dass die meisten Eigentümer das erstmal selber probieren, bevor sie dann überhaupt die Bereitschaft haben, zu einem Makler zu gehen. Weil ein Makler ist geschult bei der richtigen Preisfestsetzung, wie setze ich die Miethöhe an. Und in Österreich ist das Mietrechtsgesetz auch sehr komplex und man muss halt aufpassen, dass man die Mieter auch richtig ansetzt, weil viele Mieter gehen dann halt oft zur Schlichtungsstelle und viele Vermieter dürfen dann halt eine Lawine an Geld zurückzahlen. Und es ist dann halt natürlich wichtig, dass man das dann auch rechtskonform ansetzt, die Miethöhe. Aber natürlich auch bei der Auswahl von den Mietinteressenten. Weil wenn ich zum Beispiel meine Wohnungen vermiete, weil ich bin selber in Immobilien investiert, also ich vermarkte nicht nur, sondern bin selber leidenschaftlich dabei, habe ich das auch ganz gerne, wenn ich eine unabhängige dritte Meinung habe, weil man oft dann doch, wenn das um einen selber geht, sehr emotional entscheidet. Und ein Makler agiert ja dann schon rational und prüft die Daten und Fakten und spricht dementsprechend Empfehlungen aus. Das ist halt für die Vermietung und den Verkauf genauso wichtig, weil beim Verkauf sind es natürlich dann halt die Preisverhandlungen, weil ein Privater, der darauf nicht geschult ist, A, weiß er nicht, wo setze ich überhaupt den Preis an und B, wie viel kann ich nachlassen? Und weil ich gebe meine Objekte auch beim Verkauf gerne raus, weil ich selber auch schneller einknicke, wenn ich selber für mich Preisverhandlungen mache, gerade wenn mir eine Person sympathisch ist. Weil dann denke ich mir, dann lasse ich lieber doch noch ein bisschen was nach. Deswegen ist es ganz gut, wenn man eine dritte unabhängige Person hat, die beide Interessen quasi zusammenbringt.
Ich würde das ganz gerne auch gleich noch unterstützen, weil ich eben selber ja auch eine Wohnung zu vermieten habe. Und ich kann nur sagen, es macht wirklich sehr viel Stress, sie tatsächlich im Internet anzubieten.
Natürlich.
Und von Zuschriften ohne Ende, bis man dann sozusagen Besuchstermine organisiert hat und all diese Geschichten. Und kann das also wirklich nur unterstützen, dann zu sagen, sucht euch lieber jemanden, der kompetent ist und der das Ganze mit geschultem Blick dann auch macht.
Ja, und gerade diese Leerterminquote, da kann ein Makler aussortieren durch die Vorqualifizierung, durch die richtige Fragetechnik, dass man herausfindet, was möchte überhaupt der Interessent, deckt die Wohnung überhaupt seine Bedürfnisse. Da kann man gut vorqualifizieren und der Zeitfaktor ist halt ein sehr enormer, das unterschätzen viele. Kunden, die zum Beispiel sehr beruflich stark eingespannt sind, die geben es direkt außer Hand, weil sie halt einfach keine Zeit haben. Aber viele andere Menschen probieren es natürlich dann selber, weil sie halt natürlich die Provisionskosten sparen möchten.
Wenn Sie Verkäuferinnen begleiten, ist es ja ein durchaus sehr persönlicher Prozess und es geht ja oft um mehr als jetzt nur einen Vertragsabschluss. Ja. Wie nähern sich Sie sich eigentlich so den Kundinnen, um deren Bedürfnisse wirklich zu verstehen und dann die passenden Käuferinnen zu finden?
Ich habe einen Unterschied zwischen Verkäufern und wie ich mit Interessenten agiere. Bei den Verkäufern habe ich einen Zwei-Phasen-Prozess eingeführt, weil der erste Termin, ich gehe zur Immobilie, lerne natürlich den Kunden kennen und die Immobilie selber und stelle dem Kunden sehr, sehr viele Fragen, um gerade seine Bedürfnisse herauszufinden, weil oft stelle ich dann bei den Terminen fest, dass die Kunden eigentlich gar nicht emotional so weit sind, sich von der Immobilie zu lösen, weil das ist ja nicht nur ein Verkauf, oft sind da sehr, sehr viele Emotionen, die an die Immobilie gebunden sind, gerade wenn man dort aufgewachsen ist oder bei Scheidungen, bei Trennungen oder gerade bei Erbschaft. Wenn ich merke, dass Kunden zum Beispiel gar nicht so weit sind, dann rate ich ihnen auch, sich die Zeit zu nehmen, bis sie dann so weit sind, weil einen Kunden in den Verkauf zu drängen, der emotional sich noch nicht von einer Immobilie trennen kann, bringt nichts. Und nach dem ersten Termin mache ich dann eine umfassende Marktwertanalyse und präsentiere diese im zweiten Termin plus eine Marketingstrategie, weil es gibt ja verschiedene Verkaufsmöglichkeiten und der Kunde muss sich letztendlich damit wohlfühlen. Bei Kaufinteressenten gehe ich so vor, dass ich natürlich schon, wenn ich eine Anfrage erhalte, rufe ich jeden Kunden persönlich an und spreche mit ihm, qualifiziere diesen Kunden auch vor und versuche auch schon rauszufinden, wie lange der Kunde schon sucht, was dem Kunden oder der Kunden sehr, sehr wichtig ist, was sind halt die entscheidenden Faktoren. Und mein alter Geschäftsführer, als ich noch angestellt war, hat dann oft gesagt, na, du redest den Leuten die Objekte raus. Habe ich gesagt, nein, die Kunden sparen sich Zeit und ich spare mir Zeit. Das ist auf beiden Seiten eine Kostenersparnis, weil es bringt mir nichts, mit einem Kunden zu besichtigen, der die Immobilie sowieso nicht kaufen wird. Weil es ist halt wichtig, das vorher schon rauszufinden, was der Kunde eigentlich möchte. Und bei der Besichtigung genauso. Also da stelle ich natürlich weiterhin Fragen, weil ich muss den Kunden kennenlernen und ich muss seine Bedürfnisse und seine Kaufkriterien verstehen, dass dieser Mensch bereit ist, dann halt dann auch einen Abschluss zu tätigen. Im Endeffekt ist das ein Emotionsgeschäft und man entscheidet nicht nur nach Zahlen, Daten, Fakten, man entscheidet nach Emotionen. Das ist eigentlich das Wichtigste, das rauszufinden, was der Kunde möchte und wonach der agiert.
Du interessierst dich auch für die Wohn- und Architekturpsychologie und möchtest mehr darüber wissen? Vielleicht selbst eine Ausbildung machen am Institut für Wohn- und Architekturpsychologie?
Dann melde dich gerne über das Kommentarfeld auf unserer Website wohnsinnundraumglück.com. So kannst du dir einen kräftigen Rabatt sichern. Ich finde es total spannend, dass Sie immer sagen, das ist ja so ein emotionales Geschäft. Ich habe ja oft den Eindruck, dass es das gar nicht ist. Ich habe oft den Eindruck, es geht wirklich um die nackten Zahlen und Fakten. Oder reagieren da Männer anders als Frauen? Oder?
Ich glaube, in der Immobilienbranche gibt es sehr, sehr viele Vorurteile. Die ganze Maklerbranche ist sehr verrufen, weil laut Statistiken sind wir halt immer sehr, sehr tief gerankt, weil viele Maklerinnen und Makler sich nicht auf die Kundenbedürfnisse konzentrieren, sondern halt dann einfach den Verkauf im Fokus haben. Und deswegen denken halt viele, dass es kein Emotionsgeschäft ist. Aber grundsätzlich, das ist halt alles Psychologie und wir Menschen entscheiden immer nach der Emotion. Nicht nur bei Immobilien, sondern auch wenn wir uns, weiß ich nicht, ein Handy zum Beispiel kaufen. Da schwingen ja auch Emotionen mit. Dementsprechend kann man im Verkauf darauf eingehen. Weil den Unterschied Männer und Frauen, ja, es gibt schon Unterschiede, aber die sind nicht biologisch, sondern in welcher gesellschaftlichen Rolle befindet sich gerade die Person. Zum Beispiel, wenn der Mann sich gerade eine Elternteilzeit nimmt, hat er dann natürlich auch andere Bedürfnisse wie ein Mann, der im Geschäftsleben steht. Was man halt auch feststellt, ist, dass zum Beispiel alleinstehende Frauen, wenn sie Immobilien kaufen, schauen sie auch auf die Rendite, weil das Thema der Altersvorsorge da auch mitschwingt, weil wir Frauen werden in der Pension viel weniger Geld bekommen und dafür setze ich mich persönlich sehr stark ein, weil ich finde dieses Thema sehr, sehr wichtig. Da gibt es sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf. Dementsprechend ist die Immobilie natürlich auch eine wunderbare Form der Altersvorsorge. Grundsätzlich sind das Faktoren wie Lebensphase, betreibt die Person gerade Care-Arbeit, weil da sind natürlich die Wege sehr entscheidend. Wo ist die nächste Apotheke? Wo ist der nächste Arzt? Und so weiter. Oder zum Beispiel Stiegenhaus. Sind die Räumlichkeiten breit genug? Hat man Freizeitmöglichkeiten in der Nähe, Parkanlagen? Frauen konzentrieren sich zum Beispiel sehr, sehr oft auf die Nachbarschaft. Wer wohnt dort? Würde ich mich dort wohlfühlen? Würde ich mich dort sicher fühlen? Bei Frauen ist halt das Sicherheitsgefühl ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil Frauen kaufen auch seltener zum Beispiel Erdgeschosswohnungen, weil sie halt einfach Sorge haben, dass dort eingebrochen wird. Das sind halt alles Faktoren, die man dann beim Verkauf dann auch besprechen sollte, damit die Person auch die richtige Kaufentscheidung treffen kann. Männer sind oft mehr an Zahlen und an Fakten und an der Technik interessiert. Weil das merkt man schon bei der Besichtigung, die Männer gehen durch und klopfen jede Wand an, das macht in der Regel keine Frau. Ja, das sind halt einfach Fakten und das merkt man natürlich, diesen Unterschied merkt man dann natürlich auch in der Kauf, aber auch in der Verkaufsentscheidung. Ich habe zum Beispiel ein praktisches Fallbeispiel. Das war ein Geschwisterpaar, die haben eine Immobilie geerbt und ich habe den Verkäufern drei verschiedene Kaufangebote gebracht. Und im Endeffekt haben sich die Kunden immer wieder überboten, weil alle wollten diese Immobilie haben. Und ein Kunde hat zum Beispiel einen persönlichen Brief dazugelegt und hat dann halt geschrieben, was er damit vorhat. Und bei der Verkäuferin hat er genau den richtigen Nerv getroffen. Und sie hat gesagt, ja, da erkennt sie ihre Mutter, deswegen hat sie die Wohnung gekauft. Und der Bruder hat gesagt, ja, das interessiert mich alles nicht, mich interessiert nur der höchste Preis. Also da merkt man schon, wie unterschiedlich Männer und Frauen agieren.
Ja, ich finde es wirklich ganz, ganz spannend, was Sie da gerade erzählen. Und mich hat jetzt nochmal angesprochen, Sie hatten ja eingangs erzählt, Sie haben einmal sozusagen die Verkäuferseite, die Verkäuferinnenseite. Und wenn da jemand noch nicht bereit ist, die Wohnung abzugeben, weil da noch so Emotionen dranhängen, dann geben Sie Zeit. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Ich würde trotzdem mich nochmal dafür interessieren, gibt es auch so etwas wie Gespräche oder andere Tools, die Sie dann einsetzen, damit diese Menschen dann irgendwie zu einem Entschluss kommen?
Fragen. Das ist ganz, ganz wichtig, um herauszufinden, wo befindet sich gerade der Kunde oder die Kundin, was ist in dieser Lebenssituation gerade wichtig und darauf muss man halt eingehen. Zum Beispiel Erbschaft, da schwingen natürlich sehr, sehr viele Emotionen mit, weil ich habe letztes Jahr den Fall gehabt, die Mutter ist verstorben und am dritten Tag hat mich die Kundin angerufen, hat gesagt, ja, ich habe einen Auftrag für Sie, weil meine Mutter ist vor 3 Tagen verstorben. Habe ich gesagt, stopp. Bitte kümmern Sie sich erstmal um die Beerdigung und alles, weil die Verlassenschaft läuft sowieso mindestens ein halbes Jahr. Manchmal muss man die Leute auch ein bisschen bremsen, zuzuhören. Und ich sehe es dann auch als meine Aufgabe, herauszufinden, ob die Person überhaupt so weit ist. Und das ist natürlich ein starker psychologischer Faktor, der da mitschwingt.
Ja, sehr spannend. Ich würde Sie gerne noch einmal etwas fragen, was Sie vorher erwähnt hatten. Sie hatten gesagt, dass Frauen oft wichtig ist, wie das Umfeld so ist zum Thema Sicherheit und so und dass sie oft vielleicht gar keine Erdgeschosswohnung bevorzugen würden. Jetzt gibt es ja eigentlich in der Nachhaltigkeit von Immobilien immer die Bewertung nach dieser eben auch sozialen Nachhaltigkeit, die ja offensichtlich sehr schwer ist, in Zahlen zu fassen oder diese zu bewerten. Aber ich finde ja, das über alles, was wir sprechen, das spielt ja eigentlich dort hinein. Und ich kann ja als Mieter unter Umständen dann mich begeistern für eine Wohnung, habe aber dieses Umfeld eigentlich vor lauter Begeisterung, wie toll die Wohnung ist, völlig vernachlässigt. Dann bin ich ein Jahr drinnen und dann komme ich drauf, ui, das passt jetzt eigentlich doch überhaupt nicht. Bringen Sie den Kunden aktiv dieses Umfeld nahe, erklären Sie das oder weisen Sie darauf hin, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Kundin eigentlich das noch völlig außer Acht lässt?
Also in der Regel geht der Interessent, das ist jetzt egal, ob bei der Miete oder beim Kauf, so vor, dass man sich dann halt das Budget festlegt und überlegt, wo möchte ich wohnen. Also im Endeffekt wird oft schon die Lage eingeschränkt von vielen Kunden. Es gibt ja viele Kundinnen und Kunden, die den Markt vorher beobachten und schauen, wie ist die Preisgestaltung, wie ist die Lage und dann fangen sie erst an, nach 2, 3 Monaten Marktbeobachtung aktiv überhaupt Anfragen zu stellen. Bei der Vermietung sind die Leute natürlich schnelllebiger und schicken Anfragen, weil bei der Miete kann man halt relativ schnell umziehen. Beim Kauf bindet man sich ein bisschen stärker. Daher ist meine erste Frage immer, kennen Sie sich in der Lage aus und um die Kunden abzuholen, wo sind die nächsten öffentlichen Anbindungen? Wie ist die Infrastruktur? Gibt es Parkanlagen in der Nähe? Also alles, was halt für Menschen wichtig ist für das tägliche Leben, und damit der Kunde dann auch weiß oder die Kundin, ja, das ist das Richtige für mich oder halt eben nicht.
Ja,
Ich denke
also.
eigentlich auch, entschuldige Erika, aber ich denke mehr an so eine Situation. Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Praterstraße, die kennen Sie sicher, ne? Und Sie finden da in einem normalen Zinshausobjekt im vierten Stock eine Wohnung und die Wohnung ist neu saniert, schaut super aus, hat einen kleinen Balkon, ja? Eigentlich toll. Nur die Gegend ist einfach so, dass du weißt, wenn du als Frau abends dort rausgehst, hast du irrsinnig viel Betrunkene, ja, also Alkohol, Drogen spielen eine Rolle. Ich meine, Sie wollen ja das Objekt verkaufen, nicht? Oder vermieten. Fühlt man sich in der Pflicht, dass man darauf hinweist auch? Oder sagt man, also das macht man sicher nicht, das muss die schon selber wissen, wenn sie da herzieht, ja? Oder Sie gehen rein, die Wohnung ist super, aber das Stiegenhaus und der Eingang ist eine Katastrophe. Sie wissen, da unten ist es nicht sicher. Allzeit kann irgendwer da reinböbeln und hält sich dann im Stiegenhaus auf. Solche Sachen. Oder löst sich das sowieso von selber, weil die Kunden wissen das eh, da will ich nicht hin.
Also ich persönlich sehe das auch als meine Aufklärungspflicht, auch rauszufinden, was möchte der Kunde oder die Kundin und dass man diese Bedürfnisse deckt, wo es sicher ist, wo es nicht sicher ist. Wenn man jetzt den Räumerplatz zum Beispiel nimmt, immer wenn ich in dieser Region Objekte vermittle, fühle ich mich als Frau belästigt, muss ich ehrlich sagen, weil man kann nicht auf der Straße gehen, ohne dass irgendwie hinterhergepfiffen wird oder irgendwas. Und da kläre ich schon die Frauen auf und sage, das ist nicht die richtige Lage, weil da werden sie sich wahrscheinlich auf Dauer nicht sicher fühlen. Dass Wienerinnen und Wiener, die kennen diese Problematiken, aber Menschen, die aus anderen Bundesländern kommen, teilweise aus anderen Ländern in Wien investieren möchten oder halt sich eine neue Immobilie suchen, denen sage ich das schon, weil es muss dann ja auch zu der Lebenssituation passen.
Also, wenn ich mich da mal einklinken darf, wieder aus Hamburg. Also, meine Erfahrung ist, dass die begehrten Stadtteile, dort, wo Leben sich angeblich schön anfühlt, also nicht nur die Wohnräume, sondern auch die Umgebung, die kennen wir hier. Und die kennen
Ja.
auch sozusagen die Auswärtigen. Die haben sich, wie Sie sagen, schon lange vororientiert. Die haben also schon lange den Markt übersehen. Und es gibt Menschen, die wollen in diese Stadtteile und nirgendwo anders hin. So sehr sie sich auch eine neue Wohnung wünschen oder auch tatsächlich brauchen. Also ich selbst kenne eine junge Familie mit zwei Kindern. Die Wohnung ist eigentlich viel zu klein, aber sie leben in einem Stadtteil, der wirklich wahnsinnig angesagt ist. Und ich hatte ihnen dann mal meine größere Wohnung, die etwas am Rande mehr von Hamburg liegt, angeboten. Und dann wurde gesagt, nein, lieber doch nicht, weil sie einfach dort bleiben wollen. Also ich
Ja.
bin davon überzeugt, dass die Menschen sich wirklich auch nur auf solche Immobilien melden, wo sie wissen, dass sie liegt und wie das Umfeld dort ist. Also es ist natürlich ein Riesenthema und das merken wir hier ja auch immer wieder, Martina, in diesem Podcast, wie wichtig eben auch der Einfluss der Umgebung auf unser Wohlfühlen und auf unser Wohlgefühl in der Wohnung wird. Und sei sie noch so schick und noch so gut hergerichtet, wenn es dann draußen nicht stimmt, hat man irgendwie ein ungutes Gefühl und geht.
Ja.
Ich würde da gerne noch was
Ja.
anschließen, nämlich die unterschiedlichen Lebensformen, in denen Menschen sich ja befinden, egal ob Mann oder Frau oder Familie, ja? Und was ist das Wichtigste, wenn da so jemand sich für etwas interessiert, außer dem Preis?
Vielen Menschen ist natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr wichtig geworden und man entscheidet nach dem Grundriss, weil eine kleine, kompakte Wohnung kann oft attraktiver sein als eine große Wohnung, die total verschnitten ist. Kleines Beispiel, ich habe vor 3 Jahren, glaube ich, an eine junge Familie, die Frau war damals schwanger, eine Wohnung verkauft. Das war damals nur eine Einzimmerwohnung. Die hätte man zu einer Zweizimmerwohnung umbauen können. Aber die Eltern haben ganz klar gesagt, das ist ihnen bewusst, das wird eng. Aber uns ist es wichtig, dann halt für unser Kind etwas zu schaffen und zu hinterlassen. Und deswegen verkleinern sie sich bewusst. Denen war zum Beispiel die Lage zweitrangiger. Ihnen war zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass sie halt für das Kind, für die Zukunft was schaffen. Weiterer wichtiger Faktor, Tageslicht ist ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, weil viele Menschen brauchen Tageslicht, um sich wohlzufühlen, weil gerade dieser Winter hat gezeigt, wie wichtig Tageslicht war, weil das war laut Aufzeichnungen einer der dunkelsten Winter, ich glaube, seit den 50er Jahren. Und da merkt man schon, dass Tageslicht auch für das Wohlbefinden sehr wichtig ist, weil wenn man nur im Kunstlicht sitzt, fühlt man sich auf lange Sicht depressiv. Und dementsprechend schauen halt viele Menschen, wie hell ist die Wohnung auch an einem dunklen Tag. Manchmal ist es sogar besser, bei einem Schlechtwettertag zu besichtigen, weil die Menschen dann die Wohnung schon in den schlechtesten Verhältnissen wahrnehmen und es kann immer nur besser werden.
Wie ist es mit Materialien?
Kommt auch darauf an, in welcher Lebensphase sich die Menschen befinden, weil zum Beispiel Sanierungsobjekte, viele Menschen trauen sich nicht darüber, obwohl diese Immobilien an sich günstiger sind, weil man zahlt ja die Kaufnebenkosten auf den niedrigeren Preis und kann sich die Wohnung so herrichten, wie man es gerne hätte. Aber viele möchten diesen Zeitaufwand, diesen Stress nicht und haben natürlich auch nicht die Kontakte, um das professionell umsetzen zu lassen. Bei sanierten Objekten oder Neubau, da achten natürlich die Leute nicht nur auf die Materialien, auf die Qualität, sondern vor allem auf die Umsetzung, weil es bringt nichts, dass man hochwertige Materialien benutzt hat, aber die schlampig eingebaut hat, weil das ist dann halt natürlich auch ein Verkaufskiller.
Und mich würde noch mal zum Abschluss tatsächlich interessieren, die Nachhaltigkeit. Also wie wichtig ist eigentlich bei einer Vermakelung von einer Immobilie das Thema Nachhaltigkeit?
Sehr, sehr, sehr wichtig. Also es ist eigentlich momentan einer der wichtigsten Faktoren, wonach entschieden wird. In Wien haben wir ja eine rückläufige Neubaufertigstellungstätigkeit. Dementsprechend gewinnen natürlich gute Bestandsimmobilien an Wertigkeit. Und die Nachfrage nach Niedrigenergieobjekten steigt, weil für viele natürlich auch die Frage, wie hoch werden meine laufenden Kosten für diese Immobilie sein, sehr, sehr wichtig sind. Und es gibt ja auch eine EU-Gebäuderichtlinie, die sogenannte EPBD-Richtlinie, die besagt, dass bis 2030 müssen Neubauten nur mehr Null-Emissionshäuser sein. Oder dass Bestandsgebäude, die eine sehr schlechte Energieeffizienzklasse haben, bis 2033 mindestens Energieeffizienz E aufweisen müssen. Das sind natürlich Faktoren, wonach Kundinnen und Kunden auch mitentscheiden, weil das ist natürlich ein großer Kostenfaktor, wenn ich dann halt zum Beispiel eine Immobilie dann in naher Zukunft energietechnisch sanieren muss. Die Fassade, die Fenster, das Dach, das
Ja,
sind
die
alles
Heizung
sehr,
vielleicht.
sehr teure Faktoren, wo halt sehr, sehr viel Kapital einfließt und das muss man natürlich mit berücksichtigen.
Ja, ich finde es wirklich sehr, sehr interessant. Und was ich nochmal sagen möchte aus diesem Gespräch, ich finde, Sie haben den Namen Ihres Unternehmens sehr gut gewählt.
Dankeschön, das freut mich sehr.
Ja, muss ich sagen. Also es waren ja doch viele Dinge, die also auch uns ja in der Wohn- und Architekturpsychologie beschäftigen und die Bedürfnisse von Menschen angesprochen. Also sehr, sehr schön. Meine letzte Frage an Sie wäre, haben Sie schon von der Wohnpsychologie gehört?
Natürlich, natürlich.
Ja.
Weil ich beschäftige mich ja auch mit dem Thema Homestaging, weil ursprünglich wollte ich ja eigentlich damals Architektin werden, nur hat mich dann irgendwann die Prüfungsangst gepackt und letztendlich hat mich mein Werdegang ja wieder dahin geführt, in einer softeren Art und Weise, weil gerade auch im Verkauf muss man ja die Objekte auch sehr schön präsentieren, dass sich die Leute dort zu Hause fühlen könnten. Und da ist die Wohnpsychologie natürlich ein ganz wichtiger Faktor.
Ja.
Ist doch ein schönes Schlusswort, liebe Erika.
Ja, das finde ich auch. Vielen Dank, liebe Frau Christiani, für das Gespräch. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde, für uns alle, da wir uns ja wohnen und immer schon mal irgendwie Wohnungen gesucht haben oder gefunden haben, irgendwie auch nachvollziehbar ist. Also auch eben für unsere Hörer und Hörerinnen. Vielen, vielen Dank nach Wien.
Sehr gerne und danke nochmal für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Danke, geh zurück und ja, liebe Erika, ich sage jetzt mal Baba aus Wien.
Ja, und ich tschüss aus Hamburg.
Baba!
Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.